Hallo und herzlich willkommen zu AgrarScience Wissen Kompakt, dem Podcast der HBLV Raumberg-Kumpenstein. Ich bin Andreas Stein wieder. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Heute geht es um ein richtig spannendes Thema, Artificial Intelligence bzw. KI. Und dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, Universitätsprofessor Dr. Horst Bischoff, Rektor der Technischen Universität Graz und ein absoluter Fachmann, wenn es um neuronale Netze, Deep Learning und KI geht. Was erwartet Sie in der Folge? Wir reden darüber, wie KI überhaupt entstanden ist, wie sie funktioniert und welche Rolle Europa und die USA in diesem Zukunftsfeld spielen. Natürlich schauen wir uns auch an, welche Geschäftsmodelle eigentlich hinter Systemen wie ChatGPT stecken und wie sinnvoll KI in Schule und Universität, aber auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden kann. Aber auch, wo ihre Grenzen liegen. Und nicht zuletzt werfen wir mit Universitätsprofessor Dr. Horst Bischoff auch einen Blick in die Zukunft. Braucht es neue Regeln? Wird die KI vielleicht den Menschen übertreffen und diesen vielleicht einmal nicht mehr brauchen? Lieber Horst, schön, dass du heute bei uns zu Gast bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen hier an der TU Graz. Freut mich, dass wir das Gespräch führen können.
Horst, vielleicht müssen wir zu Beginn einmal klarstellen, spreche ich heute tatsächlich mit dem Horst Bischoff, dem Rektor der Universität der TU Graz, oder ist der Avatar vom Horst heute nur da?
Nachdem ich in 3D vor dir sitze, bin ich es tatsächlich, weil mein Avatar ist nur 2D.
Aber du hast persönlich einen Avatar, habe ich gehört.
Ich habe einen Avatar, der gerne für mich reden hält. Anstatt Videos aufzuzeichnen, nehme ich mittlerweile meinen Avatar.
Und es ist sehr erfolgreich.
Ja, ist gut. Vor allem, der spricht alle Sprachen, spricht auch Chinesisch, Mandarin, Japanisch, all diese Dinge, die ich nicht kann.
Super. Horst, wie bist du eigentlich zu Artificial Intelligence und KI gekommen? Ich kann mich erinnern, in deiner Studienzeit hast du dich schon mit neuralen Netzen beschäftigt, kenne diese Abbildungen noch und du hast mir versucht, das zu erklären. Vielleicht kannst du uns das jetzt ein bisschen erklären, wie dein Weg war. Du warst dann auf der BOKU ja auch, wo du Bilderkennung im Waldbereich gemacht hast. Wie war das so dein Weg?
Ja, vielleicht kurz zur Aufklärung, warum Studium und warum weiß das der Andreas Stein wieder. Wir haben eine Zeit lang zusammen eine Wohnung geteilt in Wien. Ich habe an der TU Wien Informatik studiert, Andreas an der BOKU. Und da sind wir uns natürlich im Rahmen der gemeinsamen Wohnung, haben uns da öfter ausgetauscht. Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich habe mich im Laufe meines Informatikstudiums an der TU Wien bin ich natürlich auch mit modernen Techniken des Machine Learnings, also damals modernen Techniken des Machine Learnings in Kontakt gekommen, habe dann an der BOKU eine Vorlesung besucht, das war eigentlich an der TU, aber angeboten wurde sie an der BOKU, über Bildverarbeitung und habe davor begonnen, mich schon mit neuralen Netzen zu beschäftigen im Rahmen des Studiums. Und habe eben diese Bildverarbeitungsvorlesung besucht und sagte dann zu den Leuten auf der BOKU, zu den Professoren, na, das wäre doch interessant, das auch auf Bilder anzuwenden. Damals war gerade die Zeit des sauren Regens, ein großes Projekt zur Waldschadenserfassung. Und da hat das Institut für Fernerkundung an der BOKU damals daran gearbeitet. Und da bin ich, habe gesagt, na, das wäre doch eine nette Idee, das anzuwenden. Der Professor hat gesagt, na, probier es aus. Und das wurde dann letztendlich mein Diplomarbeitsthema, wo ich eben neuronale Netze auf diese Bildverarbeitungsthemen angewandt habe, um eben Baumarten aus Infrarotluftbildern zu klassifizieren.
Ja, meine, im Prinzip verwenden wir heute ähnliche Systeme. Das war der Beginn damals, so genau. in unserem Breiten, oder?
Genau.
Wie ist so die Entwicklung gelaufen? Die hat sich ja in den letzten Jahren ist es richtig exponentiell gewachsen, aber es ist zwischen einmal gestanden. Und was war da der Auslöser, dass das viel stärker und größer und mächtiger geworden ist?
Also wenn man sich die Historie dieses gesamten Gebiets anschaut, geht es zurück auf 1956, berühmte Konferenz in Dartmouth. Damals hat man das Programm formuliert, Maschinen zu konstruieren, die den Menschen in der Intelligenz nachbilden, war so im Wesentlichen das Aufgabe. Also 56 sehr visionäre Leute, unter anderem ein paar Nobelpreisträger darunter. Natürlich visionär, weitschichtig, hat natürlich nichts funktioniert. Interessanterweise hat es bereits Mitte der 50er Jahren erste Versuche gegeben, mit sehr einfachen neuronalen Netzen, sogenannten Perceptrons, wo man die Dinge schon trainieren konnte, auf natürlich sehr einfache Dinge. Und wenn man so will, dass der erste Hype war, natürlich nicht zu vergleichen mit dem heutigen Hype. Und dann ist das Thema wieder eingeschlafen, hat es ein paar theoretische Probleme gegeben. Und das zweite Mal ist es dieses Thema neuronale Netze so um Beginn der 80er, Mitte der 80er Jahre entstanden. Und das war ungefähr die Zeit, wo ich auch eingestiegen bin.
Zwischenfrage, ja? Kannst du neuronale Netze jetzt kurz erklären? Also im Prinzip versucht man das Gehirn nachzuspielen. Man versucht auch sozusagen die Nervenreizleitung nachzuspielen, wenn etwas stärker beansprucht wird, wenn die Gewichtungen verschoben. Ja. Erklär uns das vielleicht.
Also, Laien. Ich würde leicht widersprechen wollen.
Okay, super.
Man versucht eben nicht, das Gehirn nachzubilden, sondern man versucht, Organisationsprinzipien des Gehirns auf Computer zu übertragen. Es gibt eine Forschung im Bereich neuronaler Netze, die möglichst genau versuchen, das Gehirn nachzubilden. All das, was wir heute als neuronale Netze sehen, hat damit nichts zu tun, sondern die Organisationsprinzipien sind sehr viele kleine Einheiten im Hirn, Neuronen, Units in neuralen Netzen, die sehr stark miteinander vernetzt sind, durch Gewichtungen, simulieren eben Informationsverarbeitung. Das Gehirn, die Verarbeitung im Gehirn ist viel, viel komplexer. Die funktioniert zum Beispiel auch nicht mit kontinuierlichen Signalen, sondern mit diskreten, gepulsten Signalen. Also ist an sich eine ganz eigene Welt. Aber man macht sich diese Funktionsprinzipien zunutze. Und die Fragestellung, die man sich stellt, kann ich mit so sehr einfachen, sehr stark vernetzten, verteilten Einheiten Leistungen erbringen, die intelligent unter Anführungszeichen sind. Das ist im Wesentlichen das, was dahinter steckt. Das, was wir heute sehen bei neuronalen Netzen, ist im Prinzip eine Architektur, die in Schichten aufgebaut wird.
Das heißt, da sind wir schon im Deep Learning dann drinnen, oder?
Ja, also damals, wie ich begonnen habe, waren diese Netze typischerweise 3 oder 4 Schichten.
Sag ein Beispiel, was bedeutet Schichten?
Also das heißt Eingabe, Bild, erste Schicht, dann 2 Verarbeitungsschichten
und Ausgabe.
Eine 4. Ausgabeschicht. Das waren damals die Netze, da gibt es übrigens auch schöne theoretische Beweise, die zeigen, dass ein dreischichtiges Netzwerk jede beliebige Funktion approximieren kann. Daher hat man sich damals eigentlich hauptsächlich mit diesen Architekturen gespielt. Was wir heute sehen, sind Architekturen, die sehr, sehr, sehr viel mehr Schichten haben. Und hier reden wir von Tausenden, Zehntausenden Schichten teilweise, weil, das hat man erkannt, dass wenn ich so sehr tiefe Netze, daher Deep Learning, viele Schichten, geht in die Tiefe, die Verarbeitung komplexer wird, besser wird, einfacher zu trainieren ist. Das ist so ein Zusammenspiel. Und warum hat man das damals nicht so gemacht? Also wenn man es jetzt in der Historie anschaut, ist es ja eigentlich sehr, sehr interessant. Die Algorithmen, die wir damals verwendet haben, Ende der 80er Jahre, unterscheiden sich kaum von den Algorithmen, die heute verwendet werden. Ist nach wie vor ähnliche Lernalgorithmen, ähnliche Prinzipien. Der einzige Unterschied, also, und der ist massiv, die Netze sind viel, viel größer. Wir reden hier von Milliarden von Einheiten. Damals, mein Baumnetz hatte, glaube ich, in der Größenordnung, weiß ich nicht, 300, 400 Einheiten. Heute reden wir von Milliarden. Warum haben wir das damals nicht getan? Erstens hatten wir nicht die Rechenpower. Ein Ding. Das zweite, wahrscheinlich noch viel wichtigere Ding, wir hatten damals einfach nicht die Daten, um das zu trainieren. Lernen. Das heißt, um so ein riesengroßes Netzwerk zu trainieren mit so vielen freien Parametern, brauche ich einfach die entsprechenden Datenvolumen, um das zu trainieren. Heutige Systeme wie ChatGPT und dergleichen werden auf Daten trainiert, die so groß sind wie das Internet. Also wird es fast das gesamte Internet in diese Netze geschüttet. Und das brauche ich, sonst kann ich so große Netze nicht trainieren.
Wenn ich jetzt, also wir haben jetzt über neuronale Netze ein bisschen geredet, über Deep Learning, also das sind dann schon mehrschichtige, maschinelles Lernen. Was ist das? Das ist der nächste Schritt und dann ist sozusagen KI, Artificial Intelligence, wenn man es von der Größe her anschaut?
Nein, ich würde es umgekehrt versuchen zu definieren. Das Fachgebiet Artificial Intelligence, wie gesagt, gibt es seit den 50er Jahren, ist ein sehr breites Gebiet. Da gibt es viele verschiedene Subdisziplinen, zum Beispiel Wissensrepräsentation, also wie repräsentiere ich Wissen in einem Computer, viele andere Dinge. Eine dieser Subdomänen ist, wie bringe ich einen Computer zum Lernen, also maschinelles Lernen, neben vielen anderen Bereichen. Und innerhalb von maschinellem Lernen gibt es tausende von Algorithmen verschiedenster Natur. Und eine Subklasse davon sind neurale Netze mit ihren Trainingsalgorithmen. Das heißt, und all das, was wir heute sehen in der Literatur, oder fast alles, ist eigentlich Deep Learning, diese Subklasse von maschinellem Lernen, vom Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ist viel breiter. Da gibt es zum Beispiel ein zweiter großer Schritt, sind symbolische Schließen. Also Sokrates ist ein Mensch, alle Menschen sind sterblich, daraus folgt Sokrates ist sterblich. Also das wären so klassische symbolische Systeme, früher mal unter dem Wort Expertensysteme konfirmiert. Auch diese Forschungen gibt es nach wie vor, sind in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt, aber zum Beispiel jedes Konfigurationssystem wird von solchen Systemen angetrieben, also ist einfach nur nicht so prominent in den Medien. In Wirklichkeit, und da werden wir wahrscheinlich später noch ein bisschen, wenn wir über die Zukunft reden, ist mein Ansatz eigentlich der, wir brauchen beide Systeme. Wir brauchen diese neuronalen Ansätze, um schnell zu lernen, aber um zum Beispiel Halluzination und diese Dinge auszuschließen, brauche ich nebenbei symbolische Systeme, die mir das Netz wieder in Schranken weisen.
Was verstehst du unter symbolische Systeme?
Eben so klassisches Schließen, wie ich es vorher, so Prädikatenlogik und dergleichen.
Du hast vorher ein Wort angesprochen und es ist die Wichtigkeit der Daten, mit denen ich diese Systeme trainiere. Und da können wir jetzt auch ein bisschen über Europa und die USA vielleicht auch ein bisschen reden, weil wir gesagt haben, wir schauen uns das auch ein bisschen an. Also Daten zu haben ist Macht, oder? Oder ist sehr wichtig, um stabile Systeme zu bauen. Vielleicht kannst du zu dem Thema ein bisschen was sagen und auch das Rechtliche.
Ja. Also beginne mal damit, es sind nicht die Algorithmen, die den Unterschied ausmachen. Jeder einigermaßen talentierte Student kann heute den Algorithmus von ChatGPT hinschreiben. Ja. Das dauert wahrscheinlich 2 Tage, dann hat er das ausprogrammiert. Ja. Das ist teilweise sind diese.
Also ein typischer TU-Student kann das
locker. Ja. Wenn ich Vorträge halte, habe ich so eine Folie, wo ich das Herz von so einem Transformer zeige. Das sind, weiß ich nicht, 10 Zeilen Python-Code. Ja? Also das ist nichts Spezielles. Natürlich rundherum viel Engineering, aber das ist kein Rocket Science. Ja? Also der Algorithmus ist es also einmal nicht, das den Unterschied ausmacht. Was den Unterschied ausmacht, ist einerseits die Datenmenge, die ich zur Verfügung habe, zu trainieren und natürlich die Rechenpower, damit ich ein Netz einer bestimmten Größe mit diesen Daten trainieren kann. Das ist der Unterschied. Wenn wir jetzt auf die Daten ein bisschen näher hinschauen, da gibt es so diesen netten Vergleich, der sagt, in Amerika gehören diese Daten alle den großen Tech-Konzernen, Facebook, Amazon und dergleichen, füttern wir ja auch jeden Tag mit Daten. In China gehören all diese Daten dem Staat. In Europa gehören all diese Daten dem Individuum. Und das stimmt, weil das zeigt, dadurch, dass sie jedem Einzelnen von uns, Datenschutzgrundverordnung, nur um ein Stichwort zu nennen, gehören, kommen wir nicht in die Lage, diese Daten, so viele Daten zu aggregieren, dass wir so große Netze trainieren. Das ist unser Hauptnachteil gegenüber Amerika und China. Deswegen geht es in Amerika. Die haben eben einerseits die großen Rechenzentren, die ich auch brauche. Die könnten wir in Europa bauen. Das ist wahrscheinlich weniger das Thema. Aber wir haben simpel und einfach nicht die Daten. Und ChatGPT, wenn man die anschaut, die haben im Wesentlichen begonnen damit, das gesamte Internet zu verwenden, zu trainieren, haben nicht gefragt, wem diese Daten gehören, haben einmal Fakten geschaffen. Und jetzt kommen natürlich sukzessive Klagen. New York Times ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel, die jetzt ja die Firma verklagt hat. Aber
too big to fail.
Too big to fail. Das heißt, und selbst dann zahlen sie halt, weiß ich nicht, 100 Millionen an Abfindung, aber sie haben die Daten. Und in Europa würde man zuerst einmal sie mal fragen, darf ich das jetzt wirklich verwenden? Und deswegen schaffen wir das da nicht, dass wir hochkommen.
Gut, jetzt wollen wir als Europäer aber mitspielen. Und es ist ja auch eine Gelddruckmaschine sozusagen, ChatGPT in den USA zu haben, oder? Wo siehst du die Chance für Europa in dem Konzert? Wo könnten wir uns positionieren?
Naja, es ist, also Gelddruckmaschine ist es noch nicht. OpenAI macht nach wie vor Verluste pro Tag, ich glaube um die 100 Millionen. Aber es haben die großen Internetkonzerne, die Googles dieser Welt auch am Anfang gemacht. Aber es ist zumindest absehbar, dass sie irgendwann Gewinn machen. Mit welchem Modell weiß man noch nicht genau, aber zumindest der Glaube ist da, deswegen investieren viele Firmen in diese Firmen, weil irgendwann einmal das Potenzial da ist, Gewinn zu machen. Also noch ist es keine Gelddruckmaschine. Okay. Jetzt ist die Frage, das war ja deine Frage, was kann Europa machen in diesem Konzert? Zwei Dinge dazu. Erstens, wenn wir jetzt zum Beispiel nach China schauen, da haben wir jetzt mit DeepSeek ein Beispiel, wo man mit viel, viel weniger Aufwand ein mindestens genauso gutes Modell wie das OpenAI-Modell
bauen kann. Mit weniger Aufwand, was meinst du damit? Hardwareaufwand, Energieaufwand, Trainingsdatenaufwand, was meinst du damit? Ist das Modell besser gestrickt?
Nein, im Wesentlichen, was dort gemacht wurde, ist, dass man gutes Engineering betrieben hat. Also es ist jetzt von den Algorithmen ist nichts Neues drinnen, aber man hat all diese Verbesserungen, die in der Literatur waren, zusammengefasst. Damit ist es viel, viel einfacher, damit braucht es viel weniger Energie zum Trainieren, damit auch viel weniger Hardwareaufwand, um das zu trainieren. Also ich würde sagen, die haben sehr, sehr gutes Engineering betrieben.
Warum jetzt auf programmiertechnischer Seite, nicht auf Hardware-Seite.
Genau. Hardware, warum haben sie das gemacht? Weil Amerika verhindert hat, dass sie die neuesten GPU-Generationen nach China exportieren. Das heißt, die waren gezwungen,
effizienter zu werden,
Engineering zu treiben. Hingegen die Amerikaner hatten diesen Druck nicht. Da war der Druck einfach, wir nehmen noch mehr Geld in die Hand, kaufen uns noch mehr Hardware und die Modelle werden größer und wird so gut. Also was ich damit sagen will, das Beispiel zeigt, es ist extrem viel Potenzial noch drinnen. Natürlich haben die Chinesen die Daten gehabt, die haben in Europa nicht. So, jetzt wieder zurück zur Ausgangsfrage, welche Rolle kann Europa spielen? Ich glaube nicht, dass Europa in diesem Konzert dieser großen Large Language Models mitspielen kann. Das haben wir verloren. Aber wir können uns jetzt die Frage stellen, die sind ja da. Die Large Language Models sind da. Wir werden, und man sieht auch, wenn man sich jetzt so die Performanceverbesserungen der letzten Monate anschaut, die wären auch nicht mehr viel besser. Wir haben jetzt irgendwo einen Plafond erreicht. Meine Prognose ist immer, 2026 ist dieser Hype vorbei, weil dann einfach nicht mehr Daten zur Verfügung stellen. Dann haben diese Modelle alle Daten auf dieser Welt gesehen, dann wären sie nicht mehr besser. Und daher wird das abflachen. Und dann muss die Innovation woanders herkommen. Und die Frage ist, woher kommt die Innovation? Und in Europa kann die Antwort ja nur sein, diese Modelle, die dann existieren, in Anwendungen, in Domänen zu bringen. Und die Anwendungen, die auf der Hand liegen, sind einerseits zum Beispiel in der Fabriksautomatisierung,
Robotik
und, weil hier hat Europa natürlich schon einen gewissen Vorteil. Wir beherrschen nach wie vor die Mechanik sehr gut. Das interessiert die großen Internetkonzerne weniger. Das können sie nicht so gut. Wir können die Software in diese Hardware integrieren und können sie vertikal integrieren.
Okay. Du hast vorher das Wort Large Language Models angesprochen. Mhm. Ist da die Sprache gemeint oder was verstehst du? Ist Large Language Model, ist das ChatGPT klassisch oder und brauche ich das auch für Robotik?
Ja, also im Wesentlichen der Name Large Language Models kommt aus der Sprache, weil die ChatGPT im Prinzip einmal auf Sprache angewendet wurde. Das heißt, große Sprachmodelle, große Modelle, die Sprache produzieren können. Daher kommt der Name. Anderer Name wäre Foundation Models, meint aber im Wesentlichen dasselbe, weil es auf Sprache trainiert wurde. Mittlerweile sind diese Modelle ein bisschen allgemeiner geworden. Die verwenden auch Bild- und Videodaten zum Trainieren, damit sie einfach mehr Daten zur Verfügung haben, ist im Wesentlichen. Es gibt mittlerweile Ansätze, die versuchen, das in der Robotik einzusetzen. Selbe Architektur, natürlich andere Trainingsdaten haben.
Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, Krebserkennung anhand von Prostatabildern und was weiß ich, werden da Large Language Models verwendet oder ist das komplett ein anderer Zweig?
Das ist was anderes im Normalfall. Also gerade wenn ich jetzt so in Richtung Medizin schaue, verwendet man nicht diese Architekturen, wie sie Large Language Model zugrunde liegen, sondern andere Deep Learning Architekturen, die dann eben speziell auf diese Art Domäne hin trainiert werden.
Okay. Wenn wir jetzt haben wir ein bisschen sozusagen darauf geschaut, wo die Daten her sind, siehst du, irgendwie auch braucht diese neue Technologie auch Schranken? Brauchen wir Gesetze, ethische Ansätze? Ich habe ja vorher ein bisschen angesprochen, das Thema. Könnte ja auch sein, dass die KI, oder es wird bald so sein, dass die KI besser ist wie ein Mensch. Vielleicht nicht so gut wie die Summe aller Menschen, aber die Summe aller Menschen werden nie zusammenarbeiten, in dem Sinn so effizient. Wie siehst du das? Ist das nicht auch eine Gefahr?
Ja, also wird die KI besser sein als der Mensch? Ist sie jetzt schon in ausgewählten Domänen? Also gibt's Medizin, ist ein klassisches Beispiel, ist besser als jeder durchschnittliche Radiologe. Gibt's verschiedenste Dinge. Ist das jetzt schlimm? Eigentlich nicht. Auto ist auch schneller als der Mensch beim Laufen. Ne? Können wir auch damit leben. Typischerweise, wenn wir mit anderen Menschen zu tun haben, treffen wir auch Menschen, die intelligenter sind als wir. Können wir auch mit dem umgehen. Ne? Also von dem her, sage ich mal, ist es jetzt nichts ganz Außergewöhnliches. Also ich würde jetzt...
Also du nimmst die Angst ein bisschen weg.
Ein bisschen die Angst weg, weil, wie gesagt, es gibt Nobelpreisträger, wenn ich mit denen rede, sind definitiv intelligenter als ich. Ja?
Zwischenfrage. Jetzt ist es aber so, dass wir in unserem Studium nicht mit KI gelernt haben, in unserer Ausbildung. Du hast dazu beigetragen, dass die KI jetzt auch besser geworden ist durch deine Fähigkeiten. Hast aber beide Welten noch gekannt. Unsere zukünftige Jugend, Studierende, Ausgebildete verwenden KI und ihr geht ja da auch den Weg, es zu nutzen an der TU in Graz, aktiv. Bin ich dann in der Matrix gefangen irgendwann einmal?
Ja.
Und kann es nicht mehr von außen evaluieren?
Ja, also das sind jetzt ein paar Fragen in dem Kontext. Bleib vielleicht noch einmal kurz bei dem Thema, sind sie intelligenter und was ist. Einerseits nehme ich ein bisschen die Angst davor. Die zweite Frage, die du ja implizit gestellt hast, müssen wir es regulieren? Ich sage ja, natürlich müssen wir es regulieren. Machen wir ja bei Atombomben auch. Mhm. Also nicht alles, was geht, sollten wir tun. Die Frage, die wir uns jetzt...
Wer kann das tun?
Erstens, wer kann es tun? Und zweitens, wo sind die Grenzen? Da haben wir, glaube ich, noch keine guten Antworten. Die nächste Frage, die du jetzt stellst und die du groß aufmachst, ist, naja, wie gehen wir in Zukunft mit Bildung, wie unterrichten wir in Zukunft unsere Schülerinnen und Schüler, wie gehen wir in Zukunft auf der Universität mit diesen Themen um. Du sagst zu Recht, wir haben alle noch gelernt, unser Wissen anzueignen und können jetzt auch noch feststellen, wenn ChatGPT in unserer Domäne einen Blödsinn produziert, sagen wir, das ist ja falsch, der halluziniert und dann suchen wir uns halt das aus, was richtig ist und arbeiten von dort weiter. Und die spannende Frage, die sich jetzt natürlich stellt, und die stellen wir uns als Universität fast jeden Tag, wie unterrichte ich in Zukunft? Ich muss natürlich meine Studierenden darauf vorbereiten, diese Tools zu verwenden. Ganz klar, weil sie einen unheimlichen Produktivitätsgewinn bringen. Klassisches Beispiel, das mir sehr nahe liegt, schauen wir uns Programmierlehre an. Mittlerweile können diese Tools sehr gut Programme schreiben. Durch einfaches Sagen, was ich will, kommt ein Programm raus, das das in den meisten Fällen richtig macht. Das heißt, so diese Einführungsbeispiele, Einführung ins Programmieren, ist überhaupt kein Problem mehr. Dennoch will ich ja, dass unsere Studierenden
das Handwerk
noch lernen, aber gleichzeitig lernen, diese Tools dort einzusetzen, wo sie brauchen.
Taschenrechner wäre ein Beispiel, wo man sie auch so gehabt hat.
Genau, oder? Wo ähnliche Diskussion damals im Gange war, wie viel Kopfrechner muss ich noch können. Und jeder Mathematiker wird sagen, naja, aber die Größenordnung abschätzen will ich schon noch können. Ne? Und nicht, was ich 2 mal 2, dass da 7.000 rauskommen kann. Ne? Das ist Gefühl für Größenordnung. Dasselbe müssen wir dort auch erreichen. Die Frage ist jetzt, und das habt leider noch keine definitive Antwort, wie unterrichten wir in Zukunft dieses sehr mächtige Werkzeug gemeinsam mit den Skills, die wir brauchen, um es wirklich effektiv einzusetzen? Weil zum Schluss muss ja die Frage eigentlich die sein, wie kann ich Mensch mit Maschine so koppeln, dass ich am effektivsten bin, dass ich am meisten produktiv bin, am schnellsten weiterkomme? Ein Beispiel vom Programmieren. Wie setze ich jetzt diese Dinge so ein, dass ich sie mit dem Menschen koppeln kann, dass ich möglichst schnell Programme schreiben kann? Und die Tücke liegt hier wirklich im Detail, weil die Fehler, die hier gemacht werden, sind sehr diffizil. Da muss ich ein guter Programmierer sein, um die überhaupt zu erkennen. Wenn ich das jetzt nie gelernt habe, bin ich kein guter Programmierer mehr. Und da sind wir gerade alle am Lernen, wie wir das in Zukunft machen. Anderes Beispiel, Texte schreiben. Ja? Wir alle kennen jetzt ChatGPT, schreibt eigentlich vernünftige Texte, deutsche Aufsätze und dergleichen. Aber wenn ich das nie mehr gelernt habe zu schreiben, kann ich das auch nicht verbessern. Ne? Und da lernen wir alle gerade sehr viel darüber und machen viele Versuche, wie ich hier diese Symbiose Mensch mit Maschine optimal herstellen kann.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Sind diese Modelle immer ein Abbild der Vergangenheit, weil sie ja die Daten brauchen, um es zu lernen? Oder sind wir schon so weit, dass KI in die Zukunft schauen kann, etwas selbst entwickeln kann, weiterkommen kann, hinausschauen kann, kreativ sein kann, unter Anführungszeichen, neue Wege zu finden? Verstehst du? So wie es sonst gibt es intelligente Menschen, die jetzt wieder einen komplett neuen Ansatz aufbringen, kann das KI jetzt schon?
Ist immer ein bisschen eine Definitionsfrage. In der Mathematik würde man sagen, ist KI eine reine Interpolationsmethode oder kann es schon extrapolieren? Von der Algorithmik her ist es natürlich eine reine Interpolationsmethode. Allerdings, und das macht die Antwort ein bisschen schwierig, dadurch, dass diese Modelle so eine riesen Datenmenge überschauen können, die kein einzelner Mensch von uns überschauen kann, kann durch die Kombination dieser Daten auch was Neues entstehen.
Was vielleicht ja auch ein Mensch gemacht hätte, der sozusagen...
Dieses Wissen gehabt hätte, das aber prinzipiell halt nicht haben kann. Weil wenn man sich anschaut, wie passiert denn so ein Kreativitätsprozess bei einem Menschen? Man liest was, man hört was, man kombiniert was, man redet mit jemandem und irgendwann trifft zufällig diese Information zusammen und daraus entsteht die neue Idee. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich sehr viel auf, ja, weil ich das gerade gehört, gewusst habe, eine Historie habe in diesem Bereich, daher komme ich erst auf diese Idee. Und sowas Ähnliches haben wir auch hier, nur habe ich halt die Datenmengen sind wesentlich
umfangreicher. Und spielt man das jetzt aktiv schon? Ich denke jetzt bei Medikamentensuche oder oder in deinem Bereich bei Bilderkennung oder so, ja. Verarbeitung?
Natürlich, also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen gesamten Bereich Medikamentendesign, Proteindesign und dergleichen anschaue, was passiert? Ich generiere mir mehr oder weniger zufällig oder durch irgendwelche Anhaltspunkte neue Medikamente, neue Komponenten und teste die sehr schnell und komme damit viel schneller weiter, weil ich eben die Möglichkeit habe, das schnell zu testen, schnell zu generieren, verschiedene Varianten zu machen. Also insofern, ich würde jetzt aber sagen, das hat jetzt gar nicht so viel mit dieser KI zu tun oder mit dieser Artificial Intelligence zu tun, sondern einfach mit der Möglichkeit, dass ich sehr viel sehr schnell generieren und wieder evaluieren kann. Das hat man früher auch schon gemacht, vielleicht weniger systematisch, weniger Ding, aber im Prinzip ist das jetzt nichts ganz Neues. Es ist im Prinzip kombinatorische Optimierung.
Kombinatorische Optimierung bedeutet?
Ist ein Teilgebiet der Mathematik, wo es darum geht, eben ein Optimum von gewissen Funktionen zu finden
über das,
kombinatorische Möglichkeiten.
Wenn wir jetzt noch in der Jetztzeit bleiben und ein bisschen auf die Landwirtschaft oder auf den Bereich, deine Schwerpunkte waren ja in der Bilderkennung nach wie vor in der Forschung, oder? Und Bildverarbeitung. Was kannst du uns da als Beispiel nennen, wo man gerade dran ist oder wo wir das jetzt schon nutzen, dieses Wissen
und diese Modelle? Ich meine, ich habe vorher gesagt, auch die Chance von Europa ist es ja genau in so Anwendungsdomänen zu kommen und dort entsprechend auch erfolgreich zu sein. Ein Beispiel, wo es ja auch eine gemeinsame Vergangenheit gibt, wäre SmackStack. Die haben das genau geschafft. Die haben diese Sensoren in die Kuhmägen gebracht, messen dort Daten, haben sich Gott sei Dank das Recht gesichert, die Daten bei sich zu behalten. Die gehören eben SmackStack und nicht den Bauern. Dadurch haben sie jetzt die Möglichkeit, diese Algorithmen auf diese Daten anzuwenden
und damit
komplett neue Modelle abzuleiten.
Herzratenvariabilität jetzt sogar schon in die Richtung zu gehen und so weiter.
Und so weiter und so fort. Und das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel, das irgendwie zeigt, wir müssen die Domäne der Daten haben, weil dann kann ich die Algorithmen, die sowieso da sind, genau auf solche Dinge anwenden und dann habe ich ein Alleinstellungsmerkmal. Weil SmackStack wird irgendwann so viele Daten haben, wo dann niemand mehr mitkommt, weil sie alle Daten von all ihren Kunden sammeln. Ein Beispiel. Anderes Beispiel, das aus der Landwirtschaft kommt, ist spezifische Düngung, spezifische Unkrautvernichtung, zuerst Drohnenaufnahmen ableiten, dann Roboter und halt entsprechend Unkrautvernichtung oder eben Dünger auszubringen. Schon sehr nahe, ich glaube, das sind so Anwendungsdomänen, die sehr nahe sind. In Wirklichkeit, glaube ich, muss jede Firma darüber nachdenken, in ihrer Domäne, wo kann sie diese Modelle jetzt anwenden? Wo ist ihr Anwendungsfall? Wo kann sie besser werden mit dieser Art von künstlicher Intelligenz?
Okay, jetzt frage ich dir ein Beispiel. Jetzt, angenommen, du wärst der Chef einer größeren Molkerei. Ihr verarbeitet Käse, macht spezielle Produkte. Und jetzt frage ich dich, wo siehst du dort die KI in Zukunft?
Auf zumindest zwei Bereichen. Bin natürlich kein Käsehersteller, also kenne den Prozess zu wenig. Aber zumindest in zwei Bereichen. Einerseits würde ich in die Prozessverbesserung, also sprich die Produktion mir anschauen.
Robotik und
oder auch in der Lagerhaltung, Steuerung, all die Dinge, die man halt braucht, um so einen Käse herzustellen. Also der klassische Produktionsding, da gibt es sicher genügend Themen. Und das Zweite, natürlich in neuen Rezepturen. Warum verwende ich nicht Ingredienzien und schaue, na, kann ich neue Käsearten, neue
Innovation
verwenden? Mhm. Ja, kann ich ausprobieren und die Dinge machen. Das, bis jetzt macht er das hier halt der Mensch. Ja, das überlegt sich halt, wie muss ich neu mischen, um was Neues zu halten. Und jetzt mache ich halt das sehr systematisch in der Simulation, probiere das aus und setze es dann halt entsprechend um.
Wie sehr siehst du die Herausforderung, die Gefahr von Angriffen, Cyberkriminalität jetzt? Wir werden abhängiger, wir nutzen diese Systeme, machen natürlich uns auch auf, kaufen uns gewisse Wissen zu, sind vielleicht anfälliger. Ich meine, ihr beschäftigt sich auf der TU ja auch mit diesen Dingen, Angriffe und so weiter und Vermeidung, und da nutzt man ja teilweise KI und dann ist die KI wieder diejenige, die produziert die Angriffe. Wie siehst du das? Werden wir empfindlicher in Zukunft?
Also Resilienz ist eine große Frage, die wir uns auch in dieser weltpolitischen Lage sehr intensiv stellen. In Wirklichkeit sind wir jetzt schon sehr abhängig. Wenn Microsoft, Google, Amazon und wie sie auch alle heißen, heute entscheiden würden, dass sie die Cloud-Services abdrehen würden für Europa, würde unsere Wirtschaft brach liegen. Ich komme gerade von einem Treffen mit Siemens. Siemens ist, sage ich mal, jetzt kein ganz kleiner Konzern, aber nicht einmal die kommen ohne Amazon Cloud Services aus. Und wenn Amazon sagen würde, ne, aus welchen Gründen auch immer, Europa darf nicht mehr und sie drehen die Cloud Services, würde Siemens stehen. Punkt. Also Abhängigkeit haben wir jetzt auch schon. Durch diese Modelle wird es natürlich mehr, ja, je mehr wir uns auf andere Modelle verlassen, desto besser. Daher natürlich auch eine starke Tendenz, viele dieser Dinge in Europa zumindest zu hosten, also um den Zugriff zu haben. Wir auch hier an der Universität überlegen uns natürlich sehr genau, welche Services kaufen wir bei Cloud-Anbietern zu und welche hosten wir selber. Typischerweise ist selber hosten immer teurer als zukaufen. Und da muss man halt abwägen, ja, ist es mal den Preis wert, das selber zu machen versus es auszulagern. Wenn wir jetzt speziell auf das Thema Cyberkriminalität schauen, wo ja die TU Graz einen sehr intensiven Schwerpunkt hat, dann ist es natürlich mittlerweile schon so, dass Attacken von AI-Modellen designt werden und AI-Modelle da sind, um Attacken abzuwehren. Das ist wie halt Virus ja. und Impfung. Mhm. Man schaukelt sich gegenseitig hoch. Man muss dieses Spiel mitspielen. Würde ich gegen eine AI-generierte Attacke, habe ich als Mensch keine Chance mehr. Punkt. Mhm. Also ich brauche AI-generierte Abwehrmechanismen. Ne? Man schaukelt sich gegenseitig hoch. Ne?
Ja. Jetzt die nächste Frage. Ihr forscht, ihr wollt vorne dabei sein, ihr wollt die Ersten sein in gewissen Themenfeldern und ihr nutzt gleichzeitig solche KI-Systeme, wo ihr Daten vielleicht hochladet und diese Daten dienen vielleicht wieder jemanden, um Trainingsdatensätze zu haben. Wie geht's ihr damit um? Ein anderes Beispiel, Banken kaufen teilweise Tools zu und verwenden diese Tools nur intern sozusagen, um nichts preiszugeben. Da ist ja auch Datenschutzgrundverordnung im Hintergrund und so weiter. Wie geht es ihr da auf der Uni um und wie siehst du dieses Thema, dass jemand anderer eigentlich immer mit dabei ist?
Also die generelle Policy an der TU Graz ist es eben für diese AI-Modelle, das Akademik-AI-Modul zu verwenden. Das ist ein Modul, das über alle österreichischen Universitäten oder die meisten österreichischen Universitäten ist, das eine sichere Azure Cloud in Europa ist, wo eben die Daten nicht nach außen gehen. Dafür zahlt man. Mhm. Und jetzt kann ich natürlich nicht verhindern, dass unsere Studierenden, unsere Lehrenden und dergleichen Privataccounts nutzen. Aber Policy ist es, diese gesicherten Umgebungen zu verwenden.
Und damit ist sichergestellt, dass sozusagen, dass du nicht gläsern bist.
Zumindest garantiert, dass der Hersteller, was er intern macht, es ist natürlich eine Microsoft Azure Cloud.
Ja, eben, das liegt halt dann in Irland, oder?
Genau, es liegt in Irland. Unsere, glaube ich, liegt in Schweden momentan.
Und es sieht drüben niemand ein, glaubst du das?
Das ist zumindest, steht in den Verträgen okay. So drinnen, und ein gewisses Urvertrauen braucht man, ja.
Wenn wir in die Zukunft schauen, wo glaubst du, sind wir, reden wir jetzt einmal in 10 Jahren, also es ist ja ein exponentielles Wachstum. Also wenn wir zurückschauen, vor 200, 300 Jahren haben wir die Dampfmaschine entwickelt, jetzt sind wir da, wo wir jetzt sind. Und was in den letzten 10 Jahren down hat, du weißt es besser wie ich, und jetzt gehst du in die Zukunft. Und was bedeutet das für uns Menschen, für den Arbeitsmarkt? Wenn man den Elon Musk hört, dann hat er einmal gesagt, vor ein paar Monaten, es wird die Menschen arbeitend nicht mehr brauchen, möglicherweise. Ich meine, das eher lernt sie immer sehr weit hinaus, und ich will mal gar nicht da jetzt verteidigen oder folgen. Ich will einfach die Meinung hören, was bedeutet das für die Menschheit? Also es ist schon mehr als der Taschenrechner.
Voraussagen sind immer schwierig.
Weil es die Zukunft betrifft.
Vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen, ja, hat einmal ein gescheiter Mensch gesagt. Schwierig zu sagen. Ich meine, jetzt haben wir vor wenigen Jahren, im November 2022, diesen GPT-Moment erlebt, ja? Alle quasi live. Das hätte selbst jemand, der in dem Thema drinnen war, und das war ich, so nicht vorausgesehen. Ja? Das ist eine disruptive Entwicklung. Der Algorithmus, der GPT zugrunde liegt, wurde, glaube ich, 3 oder 4 Jahre vorher publiziert. Ich kannte die Publikation, Attention is All You Need war der Titel.
Attention is All You Need, okay.
War der Titel dieser Publikation, weil eben da dieser spezifische Mechanismus vorgestellt wurde, Attention-Mechanismus, der dann eben die Grundlage dieser Transformer-Modelle war. Also es haben viele Leute, also es war gute Arbeit, das kannten viele, aber es haben viele gute Forschende nicht vorausgesehen, dass das passiert mit OpenAI. Ja? Also insofern war es eine Disruption, und diese Disruptionen werden wir nie voraussagen können. Dennoch traue ich mir ein paar Dinge schon zu sagen. Das eine ist, vorher schon gesagt, ich glaube, dieser Hype geht nächstes Jahr zu Ende. Momentan leben wir auf diesem Hype.
Was bedeutet, der Hype geht zu Ende? Wir werden es trotzdem weiter nutzen und noch intensiver nutzen, aber es gibt keinen progressiven Fortschritt mehr? Oder
nein, was meinst du mit Hype? Es wird Fortschritt geben, aber es wird nicht mehr so präsent in den Medien sein. Ja? Was wir momentan sehen, ist ja in den Medien, und deshalb redet ja jeder darüber, dass es permanent jeden Tag 10, 20 Schlagzeilen in den Medien darüber gibt. Das wird verschwinden, weil dieser spektakuläre Fortschritt, den wir gesehen haben, der eigentlich nur dadurch gekommen ist, wenn man sich es genauer anschaut, indem die Modelle größer geworden sind und mehr Daten zum Trainieren verwendet haben. Die sind nicht algorithmisch besser geworden, es ist noch immer derselbe Algorithmus, es ist nur größer geworden, es sind mehr Daten zum Trainieren verwendet worden. Das geht zu Ende, weil die Daten zu Ende gehen.
Punkt. Zwischenfrage, kannst du weiterreden, aber es wird in vielen Wirtschaftszweigen genutzt werden, oder? Weil jetzt da hat jeder erkannt, ich kann Bildererkennung und ich kann Datensätze ein.
Ja. Also das war jetzt einmal das eine, ich sage einmal, Hype zu Ende, gut. Und was jetzt passiert, und das ist bei jeder dieser Hype-Technologien, jetzt beginnt man dann, sich jeder zu überlegen, wie kann ich das gewinnbringend nutzen? Das ist genau das, was ich vorher versucht habe zu skizzieren, mit dieser vertikalen Integration. Jeder wird darüber nachdenken, wo kann ich mein Geschäftsmodell, wo kann ich mein Produktionsmodell besser machen mit dieser Technologie. Das war beim Internet, war bei allen Dingen so. Und da werden Dinge besser werden und werden Dinge nicht besser werden, weil die Technologie nicht so weit ist. Das werden wir sehen, damit kommt es in die Breite, damit wird es zwar nicht mehr medientechnisch so präsent sein, aber natürlich in der Arbeitswelt. Es war deine andere Frage, war, wie geht's denn uns mit den Arbeitsplätzen? In der Historie hat jede dieser technischen Revolutionen von der Dampfmaschine weg bis zum Internet immer mehr Jobs gebracht, als sie gekostet haben. Das kann man eindeutig nachweisen, dass immer mehr Jobs entstanden, als sie gekostet haben. Natürlich in einem anderen Gebiet. Ja. Der Fabriksarbeiter ist weitgehend verschwunden, aber der Programmierer ist entstanden, der die Maschinen programmiert, die die Fabrik antreibt.
Der Radiologe, der die Bilder beurteilt, rückt in den Hintergrund, schaut vielleicht noch mal drüber, verschwindet genau. Vielleicht.
Aber dafür entsteht halt der Machine Learner, der die radiologischen Modelle trainiert. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir ein Riesenqualifikationsproblem. Wie kriegen wir die Leute von diesen, sage ich mal, minder qualifizierten Tätigkeiten, die abgelöst werden, hin zu qualifizierteren Tätigkeiten?
Oder also technisierbareren Tätigkeiten, genau. Dass man es vielleicht so genau. Sagt. Ja.
Also das ist sicher definitiv ein Thema, das wir haben und das wir im Bälde haben werden. Der Unterschied zu früher, das gestehe ich auch ein, früher waren das halt hauptsächlich manuelle Tätigkeiten, die ersetzt wurden. Heutzutage sind es genau die manuellen Tätigkeiten, die erhalten werden. Hingegen die, sage ich mal, Bürojobs, die klassischen, werden zusehends verschwinden oder kleiner werden. Ne? Also das ist definitiv da.
Natürlich, wenn die Robotik dann stärker wird, kann es auch bei den manuellen Jobs dazukommen.
Also es gibt zum Beispiel verschiedene Versuche, ich glaube, es war Mercedes in Deutschland, aber bitte mich nicht jetzt drauf festnageln, die hatten eine Reihe von Robotern in ihrer Fabrik, haben die dann wieder durch den Menschen abgelöst, weil der Mensch einfach flexibler war als der Roboter. Ja, also das ist, also ich glaube, es ist immer Kosten-Nutzen-Frage. Der Mensch ist halt sehr, sehr flexibel. Ja. Natürlich wird es auch den einen oder anderen manuellen Job betreffen, aber ich sage einmal, das Gros der Jobs, das durch diese Technologie verloren geht, sehe ich eher im Bürobereich. War im Frühjahr ganz anders. Die Büros sind immer mehr dazugekommen. Im Shopfloor sind die verschwunden. Das hat sich jetzt geändert. Aber dennoch glaube ich an diese Prognose, dass halt in anderen Bereichen neue Jobs entstehen werden.
Jetzt habe ich, weil wir auch über das Geschäftsmodell ja ein bisschen geredet haben und vielleicht da noch weiter. Du hast gesagt, jetzt ist es noch nicht gewinnbringend in vielen Bereichen. Aber wenn sozusagen die Industrie nachzieht und in ihren Bereichen so Deep Learning Modelle oder Artificial Intelligence Systeme nutzt, dann brauche ich ja einen Anbieter, wo ich das verwende und dann werde ich bezahlen dafür, oder? Und so wird sich das finanzieren, oder? Weil wir müssen im Hintergrund da wissen, es ist ja sehr viel Energieaufwand auch im wir kennen ja, dass in den USA Energie extrem gestiegen ist, der Energiebedarf. Das muss ich irgendwann mal rechnen, sonst.
Die Frage ist, was will ich mir leisten? Beispiel, schauen wir uns Google an. Die finanzieren sich im Wesentlichen durch Werbung. Ja? Also Google-Suche finanziert sich durch Werbung. Eine typische Google-Abfrage kostet, weiß nicht, 0,005 Cent oder so in der Größenordnung. Also du eine Suchanfrage an Google stellst, kostet da das. Das kann ich durch Werbung verdienen. Eine klassische ChatGPT-Anfrage, da sind wir eher im Dollarbereich. Also das kann ich durch Werbung nicht verdienen. Jetzt sagst du, naja, dann zahlt die Firma, damit sie das nutzen kann. Die Frage ist, wie viel bin ich bereit dafür zu zahlen, dass ich es auch, also es muss ja, für mich muss es ja im Endeffekt rechnen. Ne? Mhm. Momentan, meine Einschätzung, sind die Modelle noch so teuer in der Nutzung, dass ich es für normale Dinge nicht lohnt, das zu tun. Außer sie werden energieeffizienter, werden kleiner, werden besser. Dann sinken auch die Kosten. Aber momentan sehen wir ja bei diesen Modellen eher den gegenteiligen Effekt. Jetzt, die Reasoning-Modelle brauchen alle noch viel mehr Energie, damit sie ein bisschen besser in der Qualität werden. Die ganzen Agentensysteme brauchen noch mehr Energie, dass sie ein bisschen mehr autonomer werden. Die Frage, und das weiß ich nicht, ob das schon jemand seriös beantworten kann, ist jemand bereit, so viel Geld zu zahlen, dass sich das auszahlt? Weil jetzt muss man klar sagen, OpenAI verdient noch kein Geld, das ist ein Zuschuss. Das sind Investoren, die das finanzieren, weil sie glauben, dass das irgendwann einmal Geld bringen wird. Die Frage ist, für welche Anwendungen, für welche Domäne wird das der Fall sein?
Wenn ich jetzt als Molkerei, sage ich jetzt wieder, mit solchen Systemen arbeite, bin ich da immer Online-Nutzer von Open oder von KI-Systemen oder nutze ich es einmal, mache mir meine Tools, mit denen ich irgendetwas interpretiere, Bilder erkenne, das habe ich mir einmal gestrickt und dann verwende ich es und brauche sie nicht mehr sozusagen. Ich, in der Entwicklung nutze ich Artificial Intelligence oder ist das immer ein Geben und Nehmen, ich bin ständig online sozusagen.
In Wirklichkeit wird es so sein. Es wird schon Anwendungen geben, wo ich das durch, sage ich mal, wenige Abfragen nutzen kann, aber im Normalfall werde ich im Hintergrund immer ein Large Language Model haben, dass ich halt
bedient werden muss und füttere.
Und darüber baue ich halt meine Anwendungen auf.
Mhm. Okay.
Ja.
Mhm. Gut, jetzt kommen wir schon zum Schluss. Dein Handy läutet auch schon öfter und du wirst schon wieder gebraucht. Ich habe eine ganz wilde Frage am Anfang noch gestellt. Wird es einmal so sein, dass die KI den Menschen nicht mehr braucht? Oder diese Modelle, dass man sagt, okay, man könnte ja sagen, Artificial Intelligence sagt, der Mensch braucht extrem viel Energie, ich selber brauche den Menschen eigentlich nicht mehr, ich selber weiß, dass die Erde in 4 Milliarden Jahren glühen wird. Ich mache mich auf den Weg ins Weltall, ich will die Unendlichkeit beherrschen und fliege davon. Ist das nicht der nächste Evolutionsschritt möglicherweise und wir Menschen hebeln uns selber aus? Ist ganz eine brutale Feststellung.
Also deine erste Anmerkung, der Mensch braucht viel Energie, ist natürlich komplett falsch.
Okay.
Weil das menschliche Gehirn, das sage ich mal jetzt diesen ganzen Modell noch immer überlegen ist, braucht 20 Watt.
Gute Antwort.
Das heißt, man sieht auch noch, was an Innovation noch drinnen ist von Hunderten, von Tausenden Watt, die diese Modelle momentan brauchen, auf 20 Watt runterzukommen. Das ist eine Forschungsfrage, die wir uns übrigens auch stellen. Ne? Mhm. Also soweit zu dem Ding. Für mich die Frage, was hinter diesen ganzen dystopischen Dingen
ist. Ist ja nicht von mir.
Was ist denn der Antrieb der KI? Warum sollte sie das wollen? Weil
sie selbst erkennt, dass sie den Menschen nicht mehr braucht.
Ja, aber warum sollte sie das selbst erkennen? Also die momentanen Modelle haben überhaupt keinen Antrieb. Die werden gefüttert und spucken stochastisches Zeug aus.
Aber ne? Die Modelle werden programmiert von uns Menschen und wir haben solche Gedanken. Gerade jetzt, wenn man ein bisschen so in die Politik hineinschaut, haben wir ja, sind wir Extremisten, oder?
Aber es endet damit, dass, und selbst wenn die Gedanken ausgespuckt werden, ne, aber es ändert dort, es geht ja nicht weiter.
Selber so weit sein, dass sie nicht mehr abschaltbar ist.
Warum sollte sie das sein? Wenn Strom weg ist, Strom weg. Also deswegen so dieses Selbsterhaltende, das ist zwar, ja, kann man irgendwie den Gedanken spinnen, aber ich sehe das überhaupt nicht auf irgendeiner Entwicklungsroadmap. Und selbst wenn ich jetzt Agentensysteme hernehme, die ich beauftragen kann, mir ein Theaterticket zu buchen und das alles selbst, und nehmen wir mal an, das wird irgendwann einmal funktionieren, momentan eher recht als schlecht. Aber selbst dann bekommen sie Aufgabe, wenn die Aufgabe zu Ende ist, ändert dieses Ding und dann macht es vielleicht noch ein bisschen einen Blödsinn hinten nach. So what? Aber das ist ja kein Plan, der Mensch plant ja, geht ja. Diese Modelle planen alle nicht. Die spucken stochastisches Zeug aus, aufgrund der Daten, die sie gesehen haben. Ja. Das mag viel Blödsinn sein, die ausspucken, alles fair enough, aber die intrinsische Motivation, die einen Menschen antreibt, weiterzukommen, die sehe ich momentan noch überhaupt nicht da drinnen in
okay. diesen Modellen. Ich sehe ein schönes Bild und ich hoffe, dass es so wird. Jetzt hören unseren Podcast sehr viele Jugendliche. Was willst du denen mitgeben für die Zukunft, außer dass sie auch der TU studieren sollen? So als Impuls, wie sollen sie Technik nutzen? Wo hat die Technik ihre Grenzen? Was braucht es neben der Technik noch, um glücklich zu sein?
Ja, also allererstes, das Wichtigste ist einmal auf die TU zu studieren zu kommen. Warum ist es so wichtig? Weil ich glaube, und das sehen wir an vielen Entwicklungen und nicht nur jetzt an der künstlichen Intelligenz, im Umweltbereich, in vielen anderen Bereichen, die Hebel der Zukunft habe ich genau dann, wenn ich Technik mache. Da habe ich so viel Einfluss. Man stelle sich vor, man erfindet ein fantastisches neues Energiespeichersystem, das irgendwie effizient, eine Batterie, die riesengroß ist, die man beliebig schnell laden kann, die nicht altert. Ja? Ist jetzt nicht unvorstellbar, sowas zu erfinden. Ja, dann hätte ich das Energieproblem gelöst. Ja? Schön. Und das kann ich aber nur mit Technik. Deswegen glaube ich einmal, und das muss man den jungen Leuten sagen, Beschäftigung mit Technik zahlt sich aus, wenn ich die Zukunft beeinflussen will. Das Zweite, womit soll man sich auseinandersetzen? Ich glaube, und da bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass in Zukunft, was uns wirklich stark und unschlagbar machen wird, ist die Kombination Mensch mit Maschine. Das heißt, ich muss genug Technikwissen haben, selbst wenn ich was anderes mache, um die Maschine optimal für meine Aufgabe zu nutzen, um diese Symbiose zu spielen.
Die drei M's.
Genau, 3M.
Mensch mit Maschine. Also, da wird die Jugend brauchen und das ist ein Zukunftsfeld, so siehst du es.
Definitiv.
Was braucht es im Leben zum glücklich werden?
Einen schönen Job, eine gute Umgebung, eine schöne Natur.
Ja. Das heißt, auch da hinein muss die Technik fitten.
Genau, klar.
Gut, Horst, ich danke dir, dass du Zeit gehabt hast für den Podcast. Ich hoffe, es war für dich interessant, für mich jedenfalls und ich hoffe es für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast auch wieder teilen würden und auch hineinhören in die anderen Episoden. Wir sind schon bei über 125 Beiträgen. Wir freuen uns, wenn Sie bei AgrarScience Wissen Kompakt, der Haberlefer-Raum bei Gumpenstein, wieder mit dabei sind. Lieber Horst, alles Gute wünsche ich dir.
Danke für das nette Gespräch.